Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Als Mann gefühlt hat. Frederik genannt werden. Und Joschka kann nur denken, was macht das mit mir und was das mit ihm macht. Das erzählt der Autor jetzt selbst. Viel Spaß.
Ja, guten Tag. Ich bin hoffentlich gut zu hören. Ich steige ohne weitere Vorrede ein und erzähle aber später so ein bisschen die Übergänge. Die erste Szene, die ich vorlese, ist vor 5 Jahren passiert. Das kannst du nicht machen, schrie ich. Wenn du das wirklich machst, dann hau ich ab. Ich warf Liska einen Seitenblick zu, um mir ihre Unterstützung zu sichern. Aber die starrte Mama nur an. Mit so einer Mischung aus Entsetzen und Faszination. Als müsste man schon die ersten Veränderungen sehen. Natürlich sah man jetzt noch nichts. Mama war immer noch eine ganz normale Frau, auch wenn sie nie besonders großen Wert darauf gelegt hatte, weiblich zu wirken. Ich hatte sie, soweit ich wusste, noch nie in einem Kleid oder einem Rock gesehen. Sie schminkte sich auch nicht, höchstens benutzte sie manchmal ein bisschen Wimperntusche oder einen unauffälligen Lippenstift. Und sie hatte immer kurze Haare gehabt. Jetzt nicht so stoppelkurz, aber eben auch keine typische Frauenfrisur. Hätte mir irgendwas auffallen müssen? War ich zu dämlich gewesen, um was mitzukriegen? Ach Quatsch, andere Frauen trugen doch auch keine Röcke, hatten kein Make-up und keine langen Haare. Zum Beispiel, also irgendwie fiel mir gerade keiner ein, auf die das alles zutraf, aber ich war auch viel zu durcheinander, um mich konzentrieren zu können. Mama guckte mich total traurig und verzweifelt an und hatte Tränen in den Augen. Ha, wenn das kein Beweis dafür war, dass sie eine Frau war. Dann fiel mir ein, dass Papa damals in der Zeit vor der Scheidung auch ab und zu geheult hatte. Joschka, es tut mir so leid, sagte sie. Ich weiß, dass das für euch eine wahnsinnig blöde Situation ist. Aber ich kann so einfach nicht weitermachen, sonst... Sie sah zu meiner Schwester. So kann ich nicht mehr leben. Das macht mich depressiv. Und dann sind wir alle drei unglücklich. Wieso? Bisher war doch auch alles gut, beharrte ich. Ich hatte immer noch die verrückte Hoffnung, dass ich sie irgendwie davon abbringen könnte. Ja, weil ich mich zusammengerissen habe und weil ich es die ganzen Jahre verdrängt habe. Ich dachte, ich muss mich eben anpassen, ich muss das durchstehen. Aber in letzter Zeit habe ich noch mal ganz gründlich darüber nachgedacht und da ist mir klar geworden, wie viel Lebenszeit ich noch vor mir habe. Ich bin erst 42, ich könnte locker doppelt so alt werden. Aber du hast doch nie was gesagt. Nein, natürlich nicht. Was hätte ich denn sagen sollen? Dass ich mich nie als Frau gefühlt habe? Dass ich total unglücklich mit meinem verdammten Körper bin? Ich konnte das doch gar nicht erklären. Ich wollte es ja nicht mal wahrhaben. Mama wischte sich eine Träne von der Wange, aber in ihren Augen machten sich schon wieder neue zum Absprung bereit. Es ist schon schlimm genug, als Frau leben zu müssen. Aber eine alte Frau will ich nicht sein. Auf keinen Fall. »Und was willst du jetzt genau machen?«, fragte Liska. Da sagte sie endlich mal was und dann war es noch nicht mal ein Protest. Ich warf ihr einen wütenden Blick zu. »Ich muss mir jetzt erstmal einen Therapeuten suchen«, erklärte Mama. »Gute Idee«, murmelte ich. Mama ignorierte meine Bemerkung. »Und dann kann ich hoffentlich bald mit der Hormonbehandlung anfangen. Aber bis zur OP dauert es auf jeden Fall noch ziemlich lange.« »Was machen die denn bei so einer OP?«, fragte Liska ängstlich. Die Frage stellte ich mir natürlich auch, aber ich wollte die Antwort definitiv nicht wissen. Zum Glück sagte Mama auch bloß, »das muss ich dann abklären, wenn es soweit ist.« An diesem Tag wollte ich mit niemandem mehr sprechen. Ich verkroch mich in meinem Zimmer, spielte Minecraft und fühlte mich von der Welt verraten. Wen hatte ich denn jetzt noch? Papa war schon vor 3 Jahren ausgezogen, der war jetzt mit Petra verheiratet und die kriegte demnächst ein Baby. Mama wollte nicht mehr unsere Mama sein. Und zum ersten Mal hatte auch Liska mich im Stich gelassen, meine Zwillingsschwester, auf die ich mich in den 10 Jahren unseres gemeinsamen Lebens immer hatte verlassen können. Na, das war jetzt wohl auch Vergangenheit. Liska hatte ja noch nicht einmal versucht, Mama von ihrem irren Plan abzubringen. Stattdessen hatte sie sie nur mit großen Augen angeglotzt und dann auch noch Fragen gestellt. Als ob sie es nicht völlig durchgeknallt, sondern interessant fände. Ich hatte nur eine einzige Frage, aber die konnte ich niemandem stellen, nämlich wie es jetzt weitergehen sollte. Wenn Mama das wirklich durchzog, was wurde dann aus uns? Sollten wir dann Papa zu ihr sagen? Niemals, nicht mit mir. Und wenn sie nun plötzlich wie ein Kerl rumlief, was sollte ich dann meinen Freunden sagen oder meinen Lehrern? Was Peinlicheres konnte es ja wohl kaum geben. Wie konnte Mama mir das antun? Ja, die Ausgangssituation ist klar geworden. Joschka hat also ein ernsthaftes Problem. Wir machen jetzt einen Zeitsprung von 5 Jahren. Mittlerweile ist Joschka 15. Und er hat ein ganz spezielles Hobby. Und zwar, er lebt in Berlin. Und in Berlin gibt es ja die Berliner Verkehrsgesellschaft, die also die Busse und die Bahnen und die Trams betreibt. Und sein Hobby besteht darin, Buslinien von der Anfangs- bis zur Endstation abzufahren. Er möchte irgendwann, sein Berufswunsch ist, Verkehrsingenieur bei der BVG zu werden. Und damit bereitet er sich sozusagen darauf vor. Also sein Hobby ist es, einfach Bus zu fahren. Und diesem Hobby geht er auch in der folgenden Szene nach. Liska schläft noch, die anderen sind schon lange weg. Ich schütte Frosties in eine Schale, gieße die letzte Milch aus dem Kühlschrank darüber und löffele Gedanken verloren, während ich auf dem Handy die besten Verbindungen checke. Eine halbe Stunde später stehe ich an der Bushaltestelle Brixplatz. Die 104 steht schon da. Das hier ist die Endhaltestelle und der Fahrer macht eine Zigarettenpause, ehe er in die nächste Runde geht. Außer mir steigen nur 2 alte Ladies ein. Ich gehe hoch zum Oberdeck und setze mich in die vorderste Reihe, die mit dem Panoramablick. Ich throne direkt über dem Fahrer, mein absoluter Lieblingsplatz. Und am liebsten würde ich bis Stralau-Tunnelstraße sitzen bleiben, aber die Linie 104 kenne ich schon, deshalb fahre ich nur bis Messe Nord und steige dort in die 139. Es wäre gelogen zu behaupten, dass ich mir keine Sorgen um Mama mache. Immerhin ist das eine große Operation. Da kann wahrscheinlich eine Menge schiefgehen. Ich glaube, das größte Risiko ist immer die Narkose. Wenn sie da irgendwas falsch dosieren, wacht sie vielleicht nie wieder auf. Ein paar Haltestellen lang erlaube ich mir, diesem Gedanken nachzugehen. Was dann passieren würde und ob es nicht vielleicht sogar besser wäre. Mit einer toten Mutter kann man sich nicht blamieren, so viel steht fest. Man wird einfach bloß bedauert. Und nie würde jemand an meiner Schule oder einer von meinen Freunden erfahren, dass meine Mutter seit 2 Jahren Frederik heißt und sich morgens rasiert. Aber dann stelle ich mir ein Leben ohne Mama vor. Sie ist die Einzige, die ein Käse-Ei-Baguette wirklich so belegen kann, wie ich es mag. Die jederzeit weiß, wo ich mein Handy hingelegt habe, die sich die Namen meiner Lehrer merken kann, die meinen Stundenplan auswendig kennt und die mitten in der Nacht zur Apotheke fährt, um mir was gegen Zahnschmerzen zu kaufen. Wir haben eine ganze Reihe von Privatwitzen, über die nur wir lachen. Und ich kann mich darauf verlassen, dass sie mir mit der Hand durch die Haare fährt, wenn ich vor der Wohnzimmercouch auf dem Boden sitze. Ich mag das, obwohl ich immer so tue, als würde es mich nerven. Weil mir bei diesem Gedanken die Tränen in die Augen schießen, will ich mich irgendwie ablenken. Aber dauernd drängeln sich Bilder von Operationstischen, Skalpellen, blutigen Schnitten und piepsenden Monitoren in den Vordergrund, die ich vermutlich alle aus dem Fernsehen habe, weil ich selbst nämlich noch nie im Krankenhaus war. Also es wird deutlich, an diesem Tag, an dem Joschka mit dem Bus gefahren ist, hat die Operation stattgefunden, ist auch gut verlaufen. Für ihn stellt sich jetzt natürlich weiterhin das Problem, wie verheimlicht er die häusliche Situation vor seinen Mitschülern, vor seinen Freunden. Und das wird insbesondere dann schwierig, wenn er in der Schule auf eine Situation wie die folgende stößt. In der ersten Stunde haben wir Deutsch und Frau Schramm-Bassermann erzählt uns was von einem landesweiten Schulwettbewerb zum Thema Toleranz. Emma ist natürlich direkt hellwach. Sowas ist genau ihr Ding. Wir könnten doch eine Inforeihe über LGBT machen, schlägt sie vor. Über was? Fragt Niklas. LGBT, wiederholt sie langsam zum Mitschreiben. Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Für eine Sekunde herrscht Stille. Dann reden alle durcheinander. Über Lesben und Schwule? Und was sollen wir da machen? Müssen wir da alle in Rosa kommen? Was heißt das denn genau? Da habe ich keinen Bock drauf. Tom und Luca tun so, als würden sie einander verliebte Kusshändchen zuwerfen. Svenja und Charlene beugen sich kichernd über ein unter der Bank verborgenes Handy. Jan kritzelt gelangweilt auf einem Blatt Papier herum. Und Lea kreischt total hysterisch, Mann, du Arsch! Und schiebt mit dem Unterarm Mesuts Hefter vom Tisch. Der Geräuschpegel ist kurz vor der Schmerzgrenze. Ist mir nur recht. So habe ich ein bisschen Zeit, den Schock zu verarbeiten. Ich kenne dieses Kürzel nicht, das Emma da genannt hat, aber Transgender habe ich verstanden. Und das genügt, dass mir der Schweiß ausbricht. Wenn ich an so einem Projekt teilnehme, sieht mir garantiert jeder sofort an, dass ich persönlich von dem Thema betroffen bin. Noch ehe überhaupt irgendeine Entscheidung gefallen ist, grüble ich schon darüber nach, wie ich mich rausziehen kann. Wir könnten doch eine Rednerin oder einen Redner einladen, schlägt Emma vor. Persönlich Betroffene, die aus ihrer eigenen Erfahrung berichten. Entweder reden sie frei oder wir machen mit ihnen ein vorbereitetes Interview. Und wo kriegen wir die her? Fragt Charlene mit skeptischem Stirnrunzeln. Na, das wird doch wohl nicht so schwer sein. Kimberly hat sich bereits von Emmas Schwung mitreißen lassen. Jeder kennt doch wohl einen Schwulen oder eine Lesbe. Zustimmendes Nicken und Murmeln. Dann sagt Steven, ja, aber eine Transe? Also ich kenne keine. Deine Mutter, sagt Tom und erntet einen allgemeinen Lacher, während sich mir der Hals zusammenschnürt. Achtet mal bitte ein bisschen auf eure Wortwahl, ermahnt uns Frau Schramm-Wassermann. Eine Transe ist ganz schön abwertend, Steven. Und es impliziert eine weibliche Person. Wieso? Die wollen doch Frauen sein, oder? Verteidigt Steven sich. Es geht überhaupt nicht ums Wollen, erklärt Frau Schramm-Wassermann mit angestrengter Geduld. Transsexuelle Menschen fühlen sich nicht ihrem biologischen, sondern dem anderen Geschlecht zugehörig. Das kann übrigens ohne weiteres auch das Männliche sein. Habe ich mir das jetzt eingebildet oder hat sie mir dabei einen ganz schnellen Seitenblick zugeworfen? Ich merke, wie mir das Blut in den Kopf schießt. Ich habe gelesen, dass es auch sowas wie ein drittes Geschlecht gibt, wirft Lea ein. In Dänemark gibt es das sogar ganz offiziell. Schweden, korrigiert Michelle. Hä, und wieso nur da? Fragt Boris. Ich meine, Transen gibt's doch überall auf der Welt, oder? Unter dem strafenden Blick unserer Deutschlehrerin verbessert er sich hastig transsexuelle Menschen, woraufhin Niklas albern kichert. In Schweden ist die Gesetzgebung eben fortschrittlicher als anderswo. Wieso Gesetzgebung? Mesut guckt total verwirrt. Ist das da Pflicht oder wie? Für dieses, also es wird dann, die Klasse entscheidet sich tatsächlich für dieses LGBT-Projekt. Die wollen damit an einem Wettbewerb teilnehmen und können für die Klassenkasse damit viel Geld gewinnen. Und Emma, das Mädchen, das Joschka schon seit Monaten insgeheim anschwärmt, ist sozusagen federführend bei diesem Projekt. Also sie ist sehr engagiert und sie ist diejenige, die sich darum kümmert, dass das alles gemacht wird. Und sie vereinbart mit der Beratungsstelle Love Me Gender einen Termin, um da jemanden, also es ist eine Beratungsstelle für Schwule, Lesben, Transgender und Bisexuelle. Und sie möchte da jemanden finden, der an die Schule kommt und da einen Vortrag hält oder ein Interview macht. Und Joschka schafft es, es so einzurichten, dass er sie zu diesem Beratungstermin begleitet. Der ist auch erfolgreich. Und anschließend bringt Emma ihn und seinen kleinen Bruder, den er mitnehmen musste, nach Hause. Und wir steigen jetzt da an der Stelle ein, wo der kleine Bruder endlich ins Bett gebracht wurde. Gute 2 Stunden später sitzen wir im Wohnzimmer und trinken Wodka-Orange. Nur ganz wenig Wodka mit viel Orangensaft. Ich will mich ja nicht abschießen und Emma erst recht nicht. Aber irgendwie wäre es uncool, den Abend bei Limonade ausklingen zu lassen, denn immerhin haben wir gerade wie ein super erwachsenes Ehepaar einem 5-jährigen Abendbrot gemacht, ihm beim Zähneputzen und Händewaschen beaufsichtigt und ihm 3 Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen. Emma hat sogar ein Schlaflied gesungen. Die ganze Zeit hat es sich so angefühlt, als wäre Leon unser Kind. Es hat irgendwie eine ganz besondere Verbindung zwischen uns hergestellt. Ich schließe mein Handy an die Anlage meines Vaters an und lasse leise Musik von meiner Playlist laufen. Die große Deckenleuchte mache ich aus, sodass der Raum nur noch von zwei kleinen Tischlampen erhellt wird. Ich zünde sogar Kerzen an. Jetzt machst du aber echt Stimmung, sagt Emma. Willst du lieber Fernsehen? Frage ich. Sie lacht. Bloß nicht. Es sei denn, Diana Kals läuft gerade. So wie sie es sagt, müsste ich offensichtlich wissen, wer das ist. Tue ich aber nicht. Ich überlege, was ich antworten soll. Emma bemerkt mein Zögern. Sag bloß, du hast sie nicht erkannt. Was? Wen denn? Na, Diana. Das war doch Diana Kals. Emma fuchtelt ungeduldig mit den Händen herum. Wie, du meinst die Diana, die aus der Beratungsstelle? Ja, klar. Und die kommt im Fernsehen? Oh Mann, Joschka, logisch, die hat doch diese Talkshow. Sie schüttelt ungläubig den Kopf. Hast du denn überhaupt nicht zum Thema recherchiert? Die kennt doch jeder, der sich mit queeren Fragen beschäftigt. Diana ist Kult. Ich beweise gerade offenbar eine furchtbare Bildungslücke. Erst ganz allmählich wird mir klar, was das bedeutet. Und dann kommt sie persönlich zu uns an die Schule? Ja, das ist es doch. Das ist doch gerade das Tolle. Hast du das noch gar nicht geschnallt? Diana Kals, und die steht bei uns auf der Bühne. Emma erzählt mir, welche Gäste Diana Kals schon in der Sendung hatte und wie sie immer die intimsten Geheimnisse aus denen rauskitzelt. Dann schaut sie sich um. Was suchst du? Hast du vielleicht eine Wolldecke? Mir ist irgendwie kalt. Ich hole eine aus meinem Zimmer und breite sie über Emma aus. Wow, die ist total kuschelig. Willst du mit drunter? Mir ist nicht kalt, aber ich wäre ja schön bescheuert, dieses Angebot abzulehnen. Also das Schulprojekt wird dann geprobt, einschließlich des Interviews mit Diana Kals. Und da sie natürlich an den Proben selber nicht teilnehmen kann, also man kann sich vorstellen, dass Diana Kals einen sehr ausgefüllten Terminkalender hat, muss bei den Proben ein Schüler sozusagen ihre Position ersetzen, damit die anderen, die das Interview führen sollen, nämlich Joschka und Emma, ihre Rollen proben können. Und dabei schauen wir jetzt zu. Nee, die Übergänge müssen noch flüssiger werden, kritisiert Michelle, die als Regisseurin unsere Generalprobe lenkt. Noch 3 Tage bis zur Abschlusspräsentation. Emma und ich sitzen auf der Bühne der Schulaula rechts und links von Tom, der die Rolle von Diana übernommen hat. Du machst viel zu lange Pausen, wenn Tom ausgeredet hat. Wieso? Ich weiß doch nicht, wann der fertig ist. Der hat doch keinen vorgegebenen Text, den ich auswendig lernen kann. Das merkt man intuitiv, sagt Emma. Jetzt fängt die auch noch an. Ach echt? Und an was? Keine Ahnung. Mimik, Gestik, Körpersprache. Ja, und bist du sicher, dass Diana dieselbe Körpersprache spricht wie Tom? Aus dem Zuschauerraum, den ich wegen der Scheinwerfer nicht sehen kann, kommt Gekicher. Na, ist ja prima, wenn die sich amüsieren, aber mir hilft es kein bisschen weiter. Okay, macht erstmal weiter, kommandiert Michelle und Emma übernimmt wieder. Eine unserer Erkenntnisse bei diesem Klassenprojekt war, dass es noch sehr viel Unsicherheit gibt. Was raten Sie Menschen, die mit queeren Mitmenschen möglichst locker und natürlich umgehen wollen? Und wieder bemüht Tom sich gleichzeitig zu improvisieren und, haha, witzig zu sein. Also nicht auf die Titten starren ist ganz wichtig. Die betonten Wörter spricht er mit einer hohen Stimme und langgezogenen Vokalen aus. Aber natürlich auch nicht auf die Hose. Er zieht die rechte Schulter nach oben und legt vorsichtig die fächerförmig gespreizten Fingerspitzen auf seine Brust. Die Karikatur einer Tucke. Am besten, ihr guckt einfach auf die Ohren, denn die sind bei allen irgendwie gleich. Ich verdrehe genervt die Augen, schnalze mit der Zunge und schüttle angewidert den Kopf. Sofort werde ich wieder von Michelle ermahnt. Lass das, Joschka. Na super, fauchig. Kannst du das Tom vielleicht auch mal sagen oder bin ich hier der Arsch vom Dienst? Meine Nerven liegen blank und in solchen Situationen zeige ich mich nicht von der besten Seite. Wer tut das schon? Ich reiße mich bloß Emma zuliebe zusammen, sonst hätte ich hier längst alles hingeschmissen. Die scheint völlig tiefenentspannt zu sein, lächelt die ganze Zeit und hat sich noch kein einziges Mal verhaspelt. Es ist nicht nur Lampenfieber. Das ganze Thema setzt mich unter Druck. Schon bei schwul, lesbisch und intersexuell stolpert man mit jedem dritten Wort in irgendein Fettnäpfchen. Nicht nur ich, das geht den anderen genauso. Jeder wartet darauf, dass man irgendetwas sagt, das missverstanden werden kann, und dann gibt es immer ein großes Gekicher. Aber dass ich ausgerechnet das Interview mit der Transfrau machen muss, ist der Härtetest. Die ach so witzigen Sprüche meiner Mitspieler bringen mich echt zum Kochen. Genauso wie Toms übertrieben tuntiges Getue. Ach, ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie bezaubernd ich dieses süße kleine Interview finde, näselt er gerade wie bei einem Dauerschnupfen. Scheiße, Tom, hör auf damit, fahre ich ihn an. Du bist sowas von krank, Mann. Es ist überhaupt kein bisschen lustig, dass du das hier alles in den Dreck ziehst, okay? Ach, was ist denn mit dir los, Schätzchen? Tom sieht mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Seine rechte Hand hängt im Gelenk schlaff nach unten, als wäre sie gebrochen. Ich springe von meinem Stuhl auf und versetze ihm einen kräftigen frontalen Stoß mit beiden Händen gegen die Brust. Er kippt bedenklich nach hinten und kann sich nur knapp davor retten, mit dem ganzen Stuhl umzufallen. Sofort ist auch er auf den Beinen. Ey, du Arsch, bist du bescheuert? Jetzt hört er sich wieder an wie ein ganz normaler 15-Jähriger. Er stößt zurück, heftig. Seine Finger bohren sich wie stumpfe Nägel in meine Brust. Instinktiv wehre ich ab, indem ich mit dem Fuß auf sein Schienbein ziele. Dass ich tatsächlich treffe, verblüfft mich kurz, verschafft mir aber auch eine gewisse Befriedigung. Tom brüllt auf und diesmal macht er ernst. Seine Hand ist jetzt zur Faust geballt. Er rammt sie mir in den Magen. Ich taumle zusammengekrümmt 2 Schritte rückwärts. Der Schmerz tritt mit Verzögerungen ein, dafür dann umso heftiger. Und noch während ich wieder vorwärts stürme, um ihm so richtig eins auf die Fresse zu geben, bremst irgendwas mich mitten in der Bewegung ab und drückt mir zugleich von hinten gegen die Kniekehlen. Ich lande wie eine Comicfigur mit ausgestreckten Beinen auf dem Hintern. Sebastian und Mesut halten Tom fest, der eine am Arm, der andere hinten an der Kapuze seines Hoodies. Ich sehe über die Schulter nach oben. Es war Boris, der mich gestoppt hat. Er hält mir die Hand hin, um mich wieder auf die Beine zu ziehen. Lass mal gut sein, Alter. Der Tag der großen Projektpräsentation ist herangekommen. Alle sind total aufgeregt. Alle haben wochenlang geprobt und alles vorbereitet. Und ausgerechnet an diesem Morgen sagt Diana Kals die Teilnahme an diesem Tag ab. Und zwar, weil ihre Mutter gestorben ist. Also sie hat einen guten Grund dafür, aber jetzt steht natürlich die ganze Geschichte auf der Kippe. Und es geht ja auch um viel Geld, das bei diesem Projekt gewonnen werden kann. Und insbesondere Emma ist von der Sache sehr, sehr getroffen, denn sie hat am meisten Zeit und Engagement da reingesteckt. Und sie ist sehr ehrgeizig. Also sie hätte sich von allen am meisten gewünscht, dass Diana Kals als Zugpferd sozusagen bei dieser Präsentation auftritt. Jetzt gibt es natürlich nur noch eine einzige Möglichkeit. Also Emma ist mehr oder weniger die Einzige in der Schule, die über Joschkas Mutter Bescheid weiß. Und es liegt auf der Hand, um was sie Joschka bittet und wie sehr Joschka mit sich ringen muss. Aber er kommt ihrem Wunsch schließlich nach und besucht Frederik an diesem Morgen noch, also noch bevor die Präsentation beginnt. Und der steckt gerade mitten im Umzug. Frederik öffnet die Tür in durchgewetzten Jeans und einem weiten Holzfällerhemd, das er offen über einem fleckigen T-Shirt trägt. Er hat eine Staubfluse in den Haaren. Seine Augen werden groß und rund. Joschka, ich dachte, du kommst erst morgen Nachmittag. Ja, kleine Planänderung. Aber ich habe die Schränke noch gar nicht leergeräumt. Kein Problem, also ich meine mit den Schränken, es gibt ein anderes Problem. Frederik mustert mich misstrauisch. Hast du was genommen? Ich muss lachen. Weil ich dermaßen angespannt bin, höre ich mich an wie eine aufgespießte Hyäne. Was ist los? Mit dir stimmt doch was nicht. Frederik lacht nicht mit. Ich bemühe mich, die Kontrolle zurückzugewinnen. Also, pass auf, morgen ist doch die Präsentation von unserer Projektarbeit. LGBT, habe ich dir ja schon erzählt. Emma und ich waren doch extra bei dieser Beratungsstelle und haben mit Diana Kals gesprochen und die hatte auch fest zugesagt, dass sie kommt und auf der Bühne ein Interview gibt. Ja, weiß ich, Frederik nickt ungeduldig. Also, Diana hat heute abgesagt, ihre Mutter ist gestorben. Ich verstumme und gucke ihn an. Er zeigt keine Regung. Die ganze Klasse ist fix und fertig, sage ich. Wir haben total hart an dieser Sache gearbeitet, in der letzten Woche sogar bis in die Nächte. Wir wollen diesen blöden Preis gewinnen, verstehst du? 1.000 Euro. Weißt du, was wir mit 1.000 Euro alles machen könnten? Frederik schweigt. Aber vor allen Dingen ist das eine Prestigesache, fahre ich fort. Da kommen sogar Leute von der Presse. Im selben Moment wird mir klar, dass dieser Hinweis vielleicht nicht so klug von mir war und ich rudere schnell zurück. Also, jedenfalls haben wir die eingeladen. Ich weiß natürlich nicht, ob wirklich jemand kommt. Frederik schweigt noch immer. Ich streife mir den Rucksack von den Schultern und öffne den Reißverschluss meiner Jacke. Können wir uns nicht kurz hinsetzen? Ich schiebe einen Zeitschriftenstapel beiseite und setze mich auf die Couch. Frederik lässt sich so vorsichtig in den Sessel sinken, als müsse er jederzeit zur Flucht bereit sein. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Sage ich. Ich lege eine Kunstpause ein. Ich nehme an, das wirst du mir jetzt sagen, erwidert Frederik mit tonloser Stimme. Ja, das Schlimmste, das wirklich Allerschlimmste ist, Emma hat geheult deshalb und ich habe sie echt noch nie heulen sehen. Noch immer ist Frederiks Miene, abgesehen von einer erhöhten Wachsamkeit, völlig ausdruckslos. Er bläst die Wangen auf und lehnt sich im Sessel zurück. Joschka, was genau willst du? Ich senke den Blick. Kannst du dir doch denken. Ich soll Diana Kals ersetzen? Eigentlich will ich einen bestätigenden Laut von mir geben, aber meine Stimme versagt, deshalb nicke ich nur. Du hast seit 5 Jahren keine Freunde mehr mit nach Hause gebracht, sagt Frederik. Ich durfte nicht zu den Elternabenden gehen. Du wolltest nicht mal auf der Straße mit mir gesehen werden. Beschämt starre ich in meinen Tee, auf dessen Oberfläche ein Belag schillert wie eine Öllache. Ja, das stimmt. Wenn du nicht mein Sohn wärst, würde ich dich wahrscheinlich rausschmeißen, sagt Frederik. Das ist schon ziemlich dreist, dass du jetzt mit so einem Anliegen zu mir kommst. Ich habe das ja alles hingenommen und nie was gesagt, aber hast du mal darüber nachgedacht, wie sich das für mich angefühlt hat, die ganzen letzten Jahre? Ich glaube nicht, murmle ich verlegen. Ich dachte, du merkst es gar nicht. Frederik fängt an zu lachen. Dein Ernst jetzt? Vielleicht war es ja ganz vernünftig, was du gemacht hast, sagt er dann. Nicht gerade feinfühlig, aber trotzdem clever. Genau dasselbe versuche ich ja auch gerade zu machen. Alle alten Kontakte abzubrechen, jedenfalls die nicht so wichtigen. Weil nämlich alle, die mich noch in meinem Frauenkörper kennengelernt haben, das einfach nicht ausblenden können und immer denken, klar, dass er jetzt dies oder das tut, er war ja schließlich mal eine Frau. Er schüttelt sich angewidert, als würde ihm jemand ein ekelhaftes Insekt vors Gesicht halten. Oder sie denken einfach überhaupt nicht und sprechen mich immer noch mit Frau Feder an, weil das über ihren Horizont hinausgeht. Offenbar ist es normal, dass Frauen auf einmal keine Brüste mehr haben, aber dafür Haare am Kinn. Kommt anscheinend täglich vor. Ich hebe überrascht den Kopf. So viel Bitterkeit habe ich von Frederik noch nie gehört. Er verzieht das Gesicht zu einem nicht sehr überzeugenden Lächeln, als wollte er seine letzten Worte damit abschwächen. Jedenfalls habe ich absolut keine Lust, mich vor der versammelten Öffentlichkeit als Transmann zu präsentieren, der früher mal eine Frau war. Denn das ist genau nicht der Fall. Dankeschön.
Wer Bücher signiert haben möchte, Herr Wegbeck sitzt dort um die Ecke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.